Schmeckt genauso furchtbar wie früher, stöhnte er und schüttelte sich. Nehmen sicherlich das Badewasser zum Brauen her. Sowohl Bartholomäus als auch Modesto bedachten ihren Sozius mit ungläubigen Blicken. »Hey«, Janus hob wie zur Verteidigung die Hand, »ich sagte, dass es selbst gebraut ist, nicht, dass es gut schmeckt.« Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir haben uns heute hier versammelt, um über Gelbauge zu sprechen. Das ist Milian Ventus aka Maxes Debüt. Bereits als E-Book erschienen und jetzt auch als Taschenbuch bald in unseren Händen, sehr bald sogar. Und eben, das war eine Szene von den, ja, die drei Hauptmenschen wurden genannt. Maxe, was fühlst du dabei, wenn du diese Szene hörst?
Auf jeden Fall keinen Durst.
Keinen Durst?
Ja, ich finde es total abgefahren, dass jemand quasi was rezitiert, was bis vor, keine Ahnung, 2 Jahren nur in meinem Kopf war. Das ist halt so irgendwie komplett komisch. Aber man freut sich auch, weil ich habe jetzt die ganze Zeit, während du das angesprochen hast, ich war ja dabei, habe ich jetzt die ganze Zeit dümmlich gegrinst.
Ja, das ist aber auch so eine Szene, die fand ich sehr witzig, wie sie halt einfach über dieses Bier diskutieren, vor allem, weil der Modesto erst irgendwie einmal in seinem Leben Bier getrunken hat, der Bartholomäus noch gar nicht. Und dann der Janus als der Große, wir erfahren gleich mehr über die Personen, sagt zu denen, hey, das ist gut, und dann trinken die das. Und dann so als 16-Jähriger kennt man das, wo man dann Bier trinkt und cool ist, aber da schmeckt es einfach nur bitter. Ja. Und das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Ja, eine meiner Lieblingsszenen.
Danke, ja.
Ja. So, Leute.
Ja, ja.
Ja. Leute, was passiert heute? Gelbauge ist draußen, Milian Ventus im Interview. Ich bin heute der Sprecher, der Maxe ist der Gast. Richtig verrückte Folge, richtig komische Situation für uns.
Ja.
Und ja, Gelbauge ist das Thema, das ist das Buch. Wir erfahren alles, was es so zu erfahren gibt und hoffentlich neue Infos, die wir so noch nicht gehört haben.
Das kommt auf den Fragesteller drauf
an. Oh yeah. ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Gelbauge ist draußen, 2022 ist zur Hälfte rum. Die Freude ist groß. Ist die Freude groß?
Die Freude ist groß, zumal es ja jetzt eine Weile gedauert hat, bis es tatsächlich als Taschenbuch erschienen ist. Ja, man kennt es ja irgendwie, Papierkrise, und das hat sich alles ein wenig verzögert. Und deswegen, eigentlich ist es ja am 20.05. erschienen, Gelbauge, aber nur als E-Book. Das heißt, du hast das veröffentlicht und du kriegst Rezensionen und Leute haben es gelesen und das ist cool. Und du liest, wie die Leute das finden, aber du hast es noch nie in der Hand gehabt. Und bis jetzt, dato, heute, habe ich es auch noch nicht in der Hand gehabt. Und ich glaube, das wird ein totaler Mindfuck, wenn ich es dann in der Hand habe.
Glaube ich auch. Aber was ich richtig krass finde, das hätte ich niemals geglaubt, dass es jemals eine Papierkrise geben wird. Deswegen haben sich auch viele Manga-Reihen und so immer verzögert, verspätet. Mhm. Und irgendwie, wenn man es auf Insta liest, dann nickt man es ab und sagt, ja, okay, aber jetzt kenne ich dich, dir ist das passiert. Und ich glaube, jetzt fühlen wir das auch nochmal anders, weil Gelbauge ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Baby, weil wir nonstop drüber sprechen, auf Arbeit und überall. Und ich will ja auch sehen, wie das raus in die Welt geht. Und dann kommt sowas wie Papierkrise und auf einmal geht da nichts mit Büchern. Etwas, was ja nonstop da ist.
Ja, man nimmt vieles so als selbstverständlich hin. Und ich meine, ich sag mal so, lieber eine Papierkrise als, keine Ahnung, eine Wasserkrise, dass nicht genug Wasser da ist oder so. Aber es ist schon seltsam, weil man fiebert da natürlich auch hin auf die Veröffentlichung, macht sein Marketing, macht alles und macht alle heiß. Und dann muss man fast jeden Tag die Frage beantworten, wo Gelbauge? Und du kannst nur die Hosensäckel auf links drehen und kannst sagen, keine Ahnung.
Ja, aber gut, jetzt ist es hier da. Die Zeichen, die Sterne stehen gut und ich denke mir, wenn das jetzt alles so geil ist, kann das noch getoppt werden oder sollen wir gleich zu 2023 übergehen?
Boah, meinst du jetzt, dass es getoppt wird dieses Jahr oder dass die Geschichte getoppt wird?
Na, meinst du, dass dir irgendwas noch geileres dieses Jahr passiert als dein Debüt-Release?
Ich überlege. Also bei uns gibt es zu Weihnachten immer die Weihnachtswürste. Da freue ich mich schon auch ziemlich drauf.
Wie ich wusste, dass das kommt. Wie ich wusste, dass die Bratwürste kommen. Die sind legendär.
Nein, aber Gelbauge, ich weiß, das ist die Arbeit von mehreren Jahren. Ich glaube, das kann man nicht toppen.
Jetzt haben wir schon, glaube ich, 3 Minuten aufgenommen und 500 Mal Gelbauge gesagt. Worum geht's in Gelbauge? Ich bitte um eine kurze Inhaltsangabe.
Die Geschichte spielt im Ödland und die Hauptfiguren sind drei männliche Freunde, die leben im Felsenmeer. Und wie der Name Ödland schon sagt, und Felsenmeer ist es da ziemlich öde und felsig. Und einer von diesen Freunden schlägt den anderen beiden vor, dass sie doch in die große Hauptstadt ziehen. Das ist so ein bisschen ja der Knotenpunkt, der Kernpunkt, um den sich die Geschichte dreht und auch dieser Kernpunkt in dieser ganzen Welt oder in diesem ganzen Abschnitt der Welt, in der Gelbauge spielt. Und die drei verständigen sich dann darauf, dass sie in die Stadt gehen, nach Polis, um da so ihr Glück zu finden, spielen so ein bisschen Glücksritter. Und es stellt sich aber raus, dass einer dieser Freunde, der auch vorgeschlagen hat, nach Polis zu ziehen, Mitglied der Seidenfinger ist. Das ist eine zwielichtige Gilde, die so ist, das organisierte Verbrechen im Polis unter sich hat oder organisiert. Und die sind auch der Regierung schon viele Winter lang ein Dorn im Auge. Und die versuchen die auch zu behaken und so kommt halt eins zum anderen. Bartholomäus wird dieser Gilde vorgestellt, da sind nicht alle mit zufrieden, die Gilde wird von der Regierung angegangen, die Gilde pisst anderen Leuten ans Bein und dann stehen da Wirrungen und Verwirrungen, wo dann eins zum anderen führt.
Und über allen Figuren steht die Frage, wem kann ich hier eigentlich vertrauen? Und so manche Figur spielt in Gelbauge ein falsches Spiel und auch der gutmütige Bartholomäus wird ja von seinem Ziehvater, dem Janus, unter eben dem falschen Vorwand nach Polis gebracht. Wie war das für dich, Zwietracht zwischen den Figuren zu sehen? Taten dir die Charaktere an manchen Stellen leid?
Boah, ich glaube schon. Aber ich glaube nicht, also für mich persönlich, ich meine, ich wusste ja, was die Figuren für ein Schicksal erleiden werden. Aber ich hatte tatsächlich mehr Mitleid mit Janus, also dem in Anführungszeichen Ziehvater, als mit Modesto. Weil für mich war Modesto eine Figur, die war unfassbar schwer zu schreiben, weil das eine Figur ist, mit der ich auch im echten Leben überhaupt nicht klarkäme. Das ist so ein, wie soll ich sagen, der macht sich selbst gerne zum Opfer. Also er macht sich nicht zum Opfer, aber er wähnt sich in dieser Opferrolle. Und der ist so ein bisschen so eifersüchtig, was ich nicht mag. Und deswegen war das eine Figur, die ich laut anderen Lesern gut hinbekommen habe, weil sie eben so, ist. Aber ich fand die sehr schwer zu schreiben, weil ich einfach nicht so bin und mich mit solchen Menschen nicht umgebe. Also mit dem habe ich relativ wenig Mitleid gehabt. Mit Bartholomäus, ja, schon ein bisschen, weil er da so ein bisschen naiv in was reinschlittert, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber am meisten Mitleid hatte ich mit Janus, weil er auch irgendwie, nee, das sage ich jetzt hier nicht, das wäre ein zu großer Spoiler.
Ja, ab Teil 2 kann man, denke ich, großen Mitleid mit ihm haben. Aber so weit sind wir
noch
nicht.
Noch mehr, ja. Nee, ich wollte jetzt auch nicht vorweggreifen, ja. weil offensichtlich hat Janus ja was geplant, was nicht koscher ist und hat da und Bartholomäus gerät dann da rein und es ist ja nicht uneigennützig, was er da tut, aber ja.
Ja, so viel kann man, glaube ich, sagen, dass der Janus eigentlich einen Plan verfolgt, sagen wir mal, und die Sache gerät ins Schleudern und alles wird dann doch genau. Ein bisschen anders. Da kann ich dann schon nachvollziehen, wenn man ein schlechtes Gewissen kriegt.
Ja, und ich glaube, genau das ist der Punkt. Er hat vielleicht auch gedacht, er tut dem Bartholomäus was Gutes. Er hat selbst da seinen Vorteil drin gesehen. Aber wie du sagst, es gerät ins Schleudern und es gleitet ihm einfach. Diese ganze Situation entgleitet ihm. Und dann passieren halt Sachen, die er auch bereut.
Ja. Ja. Okay. Und auf Instagram, da gibst du damit an, dass die Geschichte aus 25 Erzählperspektiven erzählt wird. Mhm. Ich bitte um Aufklärung. Wie kommt es zu dieser Zahl und was hat man eben zu erwarten, wenn man sich dann auf Gelbauge einlässt? Weil 25 Erzählperspektiven, ich sag mal, so einem wenig Leser könnte vielleicht aufdrücken, so ey, du musst einiges an Brain mitbringen, um zu verstehen, was hier überhaupt passiert.
Gleich mal vorwegzunehmen, diese 25 Erzählperspektiven sind auch ein bisschen mehr Schein als Sein. Das ist so ein bisschen so, wie soll ich sagen, das habe ich zum Marketing hergenommen. Ja, es gibt diese 25 Erzählperspektiven, aber manche davon nutze ich zum Beispiel auch nur in einzelnen Szenen, die kommen nur einmal dran und dann summiert sich das relativ schnell. Wenn ich am Anfang, als ich angefangen habe, das zu schreiben, so viel gewusst hätte wie jetzt, hätte ich vermutlich keine 25 Erzählperspektiven produziert, weil da fehlt dann dem ein oder anderen Leser womöglich ein bisschen die Identifikation. Aber ich habe es gemacht, so wie ich es gemacht habe. Und mein Gedanke damals war einfach, ich habe nicht an die dran gedacht, aus welcher Sicht ich jetzt schreiben will. Ich habe mir gedacht, aus welcher Sicht brauche ich denn jetzt eine Szene? Also klar, von der Hauptfigur. Dann brauche ich vielleicht eine Szene von der Regierung, von der Regentin, von Dianetta, die erstmal am Anfang nichts mit den anderen zu tun hat. Dann habe ich mir gedacht, ich brauche aber auch noch eine Szene aus der Sicht der Seidenfinger. Dann kommt später ein großes Ereignis, wo ich mir dachte, das ist vielleicht am besten, wenn ich das aus der Sicht von einem Unbeteiligten beschreibe. Und so kamen diese Sichtweisen einfach zusammen. Ich habe da sehr filmisch gedacht. Ich habe mir das im Prinzip vorgestellt wie eine Serie, wo die einzelnen Szenen im Buch Szenen in meinem Kopf waren. Und habe dann quasi, meine Augen waren die Kamera und habe das dann versucht, so zu umschreiben und beschreiben. Und dadurch sind diese Erzählperspektiven quasi passiert. Also es gibt welche, die kommen öfter dran. Klar, Bartholomäus als Hauptfigur oder als Protagonist, der kommt öfter dran. Es kommt auch Marianus dran, aber es kommen auch weniger wichtige dran. Dadurch gewinnt man aber einen Einblick in andere Köpfe, in andere Figuren und kann dann die eher nachvollziehen, so dass, wenn es zu einem Konflikt zwischen zwei Charakteren kommt, dass du als Leser vielleicht auch so ein bisschen hin und her gerissen bist, auf wessen Seite man denn steht. Das war so der Grundgedanke.
Vor allem macht es auch, dass man die Geschichte sehr schnell liest. Man bewegt sich flott nach vorne und natürlich geht man dann von der einen Person zur nächsten und möchte dann wissen, aber wie geht's denn bei dem weiter? Das hat schon dafür gesorgt, dass man da hier auf jeden Fall weiterlesen möchte und dass das Buch zum Page-Turner wurde, sag ich mal.
Das finde ich gut. Ich meine, das ist das Beste, was man vermutlich über ein Buch sagen kann, dass es ein Page-Turner ist. Ich denke mir halt auch, wenn ich andere Autoren sehe, die dann, keine Ahnung, zwei oder drei Sichtweisen haben und dann musst du, ich stelle mir das sehr viel schwieriger vor, eine Geschichte zu erzählen, wenn du quasi nur, sagen wir mal, zwei Sichtweisen hast und dann musst du die ja quasi immer abwechseln und du musst ja dann auch die Geschichte so schreiben, dass du an den Sichtweisen jeweils keinen Leerlauf hast, weil es kann ja nicht immer irgendwas Spannendes passieren und ich glaube, das habe ich mir da auch ein bisschen einfach gemacht, indem ich einfach gesagt habe, okay, am einen Ende von Polis passiert was, das würde die Hauptfigur gar nicht mitkriegen, aber dann erzähle ich es halt aus der Sicht einer anderen Figur und dann kann ich das wieder nutzen, um die Geschichte voranzutreiben, wie du gesagt hast, dass es sich relativ schnell liest. Und deswegen, also es ist ja kein Geheimnis, dass es eine Trilogie ist und ich werde auch danach noch weiterschreiben, also ein vierter Teil und ein fünfter sind in meinem Kopf, da werde ich dann die Sichtweisen vermutlich stark reduzieren und werde mich da einfach ein bisschen herausfordern, um die Geschichte noch tighter schreiben zu müssen.
Sehr gut. Und da gibt es ja eine Figur, die sticht besonders hervor, würde ich sagen. Und wenn man ja so Social Media ein bisschen verfolgt und sich die Rezensionen durchliest, die bis jetzt reinkamen, da gibt es so eine, die ist so der gefeierte Underdog. Mhm. Kam mir so vor, das ist die Falbella.
Ja.
Erzähl mir von ihr.
Valbella, das ist eine Frau, die ist die Principalis in Polis. Principalis heißt sowas wie die oberste Wächterin. Also sie ist so wie würde man denn bei uns sagen, die Polizeiinspektorin, die Oberwachtmeisterin. Also sie ist der Boss von den ganzen Wächtern in Polis. Und das Besondere an Valbella ist, die hat einen Kiefer aus Eisen. Das heißt, die kann nicht sprechen. Die hat ein etwas garstiges Auftreten. Und die ist von ihrem Charakter her auch so ein bisschen garstig. Zumindest wird sie so eingeführt. Also zu der gehört natürlich noch viel mehr. Und irgendwie, ja, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Figureneinführung für die geschrieben. Die geht halt gleich in ihrer ersten Szene zu einem bösen Seidenfinger hin und bläst ihm den Marsch, um es mal so zu sagen. Und die Figur ist eigentlich entstanden, weil ich eine Figur wollte, die nicht sprechen kann. Ich wollte mich als Autor selbst herausfordern und wollte gucken, wie ich das hinbringe mit so Mimik und Gestik, ohne dass eine Figur eben sprechen kann. Und dann ist Valbella entstanden und von da, aus der Figur ist dann halt irgendwie immer mehr geworden, weil ich sie am Anfang auch erst so ein bisschen als Hau drauf haben wollte und habe dann aber gemerkt, nee, eigentlich ist es cooler, wenn sie grantig aussieht, aber von ihrer Art her vielleicht gar nicht so ist. Und ja, und irgendwie kommt diese Figur recht gut an, ja. Was mich natürlich freut.
Ja, mit der passiert auch sehr viel. Also ich finde so ein bisschen, Das wäre so ein Beispiel an Charakter, den man in so einer, ich nenne es mal Autorenschule, anbringen kann, weil, wie du sagtest, sie kommt rein, ist quasi der Proll und bam, haut drauf, zeigt, welche der Boss ist und dann kommt sie erstmal heim, wo sie nur für sich ist und dann löst sie auch immer ihren Kiefer an so Schrauben, weil er ja fest sitzt und quasi so ein bisschen wie wenn man heimkommt und den BH runterlässt, wie man es von den Memes kennt. Und dann hockt die halt zu Hause und ist dann nur für sich und ist und zeigt dann halt, sage ich mal, ein bisschen Schwäche, will quasi außen zeigen, so dass ihr das nichts ausmacht, wie sie aussieht und wie sie wahrgenommen wird. Und zu Hause schreibt sie ja dann auch immer ihre Gedanken auf und so und ist dann verletzlich. Ja.
Ja, ich glaube, wenn ich die heute schreiben würde, würde ich ihr auch eine ausgewiesene Rückblende geben, dann später, wo man das auch sieht, wie das passiert, wo man sie vielleicht auch mal reden hört, wie sie halt war. Spoiler, mache ich nicht. Es bleibt bei der, es gibt so eine kurze Szene, oder was heißt eine kurze Szene, ein Abschnitt in Gelbauge, wo es um ihre Vergangenheit geht, wo sie erzählt, was denn da passiert ist mit ihr, aber mehr wird es dazu nicht geben, aber die Figur wird auch weiterhin eine tragende Rolle spielen, ja, sie bleibt eine wichtige Nebenfigur.
Sehr gut, und in Gelbauge, da haben wir ja schon gehört, gibt es die Seidenfinger, da gibt es ja noch mehrere andere Gilden, und zwar einmal die Hansa und den Schwertarm.
Ja.
Was machen die?
Die Hansa ist die Handelsgilde, die Hansa Civitas Polis. Wer in Polis quasi mit irgendwas handelt, im herkömmlichen Sinne, der muss quasi Mitglied der Gilde werden und muss dann dort ja einen Obolus abtreten. Insofern machen die quasi ihr Geld. Das heißt, je mehr Händler es gibt in Polis, desto mehr Geld nehmen die ein. Und dadurch werden sie auch im Hintergrund ziemlich, ziemlich mächtig und haben ziemlich viel Einfluss und machen vielleicht auch Sachen, die man vornherum gar nicht so sieht und mitkriegt. Und auf der anderen Seite ist der Schwertarm von Polis, dadurch, dass die Seidenfinger viele, viele Winter lang ja ihr Unwesen in Polis treiben und die, wie es halt auch im echten Leben so ist, es gibt Wutbürger, die finden halt nicht toll, was die Regierung macht, also organisieren sie sich selbst und machen dann eine Menge auf Selbstjustiz und ja, und befinden halt, dass sie das Recht in ihre Hand nehmen müssen, um gegen die Seidenfinger vorzugehen. Und genau das machen sie. Also die sind wie so eine selbstgegründete Miliz aus Wutbürgern. Und die werden dann auch, also die Hansa und der Schwertarm spielen keine so große Rolle wie die Seidenfinger. Um die geht es schließlich. Ich würde sagen, dass die Seidenfinger an und für sich die Gilde auch eine Hauptfigur ist. Aber die werden noch viel zur Geschichte beitragen, damit es spicy wird.
Genau, da wollte ich jetzt nachhaken und so in der Hansa und auch im Schwertarm, da gibt's ja auch, sag ich mal, die Helden, die Großen, die zu Wort kommen. Und da merkt man schon, dass da in Polis alle so ein bisschen ihre eigenen Ziele vertreten und irgendwie meint jeder Recht zu haben.
Ja, das fand ich auch interessant, als Autor das irgendwie selbst zu ergründen. Ne? Du hast da irgendwie die Regierung, die macht halt irgendwie Zeug, aber ist so ein bisschen entfremdet vom Volk sozusagen. Ne? Die wissen jetzt nicht, was der kleine Mann macht oder was die wollen. Und das Volk wirkt relativ zufrieden. Und dann hast du aber die Hansa, wie ich eben gesagt habe, die im Hintergrund irgendwie mächtig werden, weil Geld halt irgendwie Macht bedeutet. Und der Schwertarm, der einfach findet, dass die Regierung eben zu wenig tut und dann hast du die Seidenfinger, die da irgendwie allen ans Bein pissen und ihr eigenes Ding machen und zwischen diese Strudel geraten dann die Hauptfiguren und dann, wie soll ich sagen, es gibt halt diesen globalen Konflikt und die Figuren müssen damit lernen, irgendwie umzugehen, sowohl die Hauptfiguren als auch die Nebenfiguren und dann gibt's halt vielleicht Allianzen, die man auf den ersten Blick nicht sieht oder die man am Anfang nicht kommen sieht. Und es gibt vielleicht Leute, die aneinander geraten, wo man dachte, sie verstehen sich miteinander. Es werden falsche Entscheidungen getroffen. Es werden falsche Spiele gespielt. Und dadurch dreht sich das alles so umeinander. Und man kann nicht so richtig voraussehen, wer der Gute ist, wer der Böse ist. Und muss das Ganze beim Lesen erfahren. Daher auch, ich habe Gelbauge ja als Noir-Fantasy veröffentlicht. Also Noir bedeutet, dass es viele moralisch ambivalente und graue Charaktere gibt. Na, wenn du irgendwie an Noir denkst, dann denkst du an Film-Noir, an den abgerissenen Detektiv, der in seinem unaufgeräumten Büro sitzt und es regnet und alles ist schwarz-weiß. Und dann kommt die Frau im roten Kleid rein und sagt, ihr Verlobter ist verschwunden und er muss ihr doch helfen. Und jeder hat da so seine Geheimnisse und seine Spielchen.
Es gibt ja auch dieses berühmte Zitat, ich glaube, von Napoleon irgendwie, der der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Und an so mancher Stelle in dem Buch musste ich an diesen Satz denken. Ich habe mich jetzt aufgeschrieben, ich könnte dich jetzt was zu deinen Schreibgewohnheiten fragen. Aber da haben wir eine ganze Folge zu und machen jetzt kurze Werbung für den Podcast. Denn wer wissen möchte, wie der Maxi schreibt, oder AK Milian Ventus, da haben wir, ich glaube, Folge 30?
Das war vorher, warte. Schreibgewohnheiten 28.
28. Das heißt, wenn ihr euch denkt, boah, das klingt nach einem geilen Buch, wie hat er das geschrieben? Gleich Folge 28 reinballern, dann wisst ihr es. Ich frag dich lieber, wie anstrengend ist es, einen Verlag zu suchen?
Es ist ein bisschen wie Bewerbung schreiben. Und wer von uns schreibt denn gerne Bewerbung? Ich glaube, das summiert schon die ganze Erfahrung. Also das Problem ist, es gibt da draußen mehr Arbeitgeber, als dass es Verlage gibt, die einen nehmen wollen. Und da muss man einfach wahnsinnig viel Sitzfleisch besitzen. Also du musst sehr, sehr persistent sein und einfach dranbleiben. Du musst dich bei Agenturen bewerben und oder am besten oder bei Verlagen und einfach Glück haben. Bei Kleinverlagen, bei Publikumsverlagen kann man es eigentlich fast knicken, wenn man jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, Mainstream bedient, was gerade in ist. Und da muss man einfach dranbleiben. Und was ich gemacht habe, ich hab jetzt einen Verlag, ich bin beim Dunkelstern Verlag erschienen. Aber ich habe mich insgeheim darauf eingestellt, das Ganze als self-gepublishedes Buch rauszubringen. Also ich habe das dahingehend schon vorbereitet gehabt und dann war es kurz vor Weihnachten letztes Jahr und dann kam die Zusage vom Dunkelstern Verlag, wo ich mich aus einer Laune heraus dann beworben habe, weil die waren neu, die haben gesucht und habe ich gedacht, naja, wachs halt mal den Sprung ins kalte Wasser. Und die haben mich dann tatsächlich, die haben mir dann den Rettungsring zugeworfen. Das war das Glück auf meiner Seite, weil sonst würde ich vermutlich heute immer noch so, wobei ich hatte noch einen anderen Verlag, der Interesse bekundet hat, aber dann schlussendlich doch irgendwo zu landen und veröffentlicht zu werden, ist ziemlich schwierig und mit ziemlich viel Glück verbunden. Aber wenn da jetzt irgendjemand zuhört, der gerade einen Verlag sucht oder eine Agentur, einfach dranbleiben. Dranbleiben und wenn du irgendwie siehst, dass da nichts zurückkommt, dann als self-gepublishedes Buch raus. Kostet mehr, ist mehr Arbeit, ist mehr Aufwand, ist am Ende, wenn dein Buch aber durch die Decke geht oder gut verkauft wird, rentabler, weil du einfach mehr rausbekommst.
Zum Dunkelstern Verlag, da haben wir übrigens auch eine Folge, da haben wir mit den Gründerinnen gesprochen. Also
mit Lisa und Anna, ja.
Genau, wer da sich jetzt denkt, oh, das klingt ganz gut, neuer Verlag.
Folge 30.
Ja. Was frisch ist, dann hört euch Folge 30 an. Dann wisst ihr, mit wem es quasi der Maxi zu tun hat. Aber ja, den Vergleich hatte ich nämlich auch im Kopf mit den Bewerbungen schreiben, dass man sich die Verlage anguckt, auf der Homepage sich vorbereiten, dann die Bewerbung schreiben, abschicken und hoffen, dass was passiert.
Es ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, man ist ein bisschen hoffnungsvoller, wenn man sowas abschickt, als wenn man sich bewirbt. Weil wenn du dich für einen Job bewirbst, dann ist das halt so, okay, das ist ein Arbeitgeber, da gehe ich dann hin, da arbeite ich. Und zumindest ich bin da jetzt nicht der Typ, der da unendlich drauf brennt. Ich habe jetzt keinen Wunscharbeitgeber, wo ich unbedingt arbeiten will. Aber wenn du ein Buch geschrieben hast, dann ist es, wie du auch gesagt hast, ist es das eigene Baby. Da steckt so viel Hirnschmalz und Zeit und Aufwand und Ideen drin. Du willst es ja auch möglichst gut irgendwo unterbringen. Das heißt, du bist da noch ein bisschen, zumindest ich war da mit mehr Elan dabei und sehr hoffnungsvoll, dass halt mich doch irgendjemand nimmt.
Da müsste man so in den Nürnberger Nachrichten ein großes Foto machen. Wer nimmt mich, so wie bei den Tieren, die im Ding jetzt einmal abgegeben werden?
Es müsste sowas geben wie ein Autorenheim, wo dann einfach Autoren hinter Gattern sitzen und dann gehen Verlage rum und sagen, ja, ich will den da.
Der ist
und
ja
dann,
süß.
Und dann so, geht die Tür auf, du bist hoffnungsvoll, dann sagen sie, ah nee, doch, ne, der andere ist schöner.
Ja, genau. Weißt du, was schön ist? Was für eine Überleitung.
Sag's mir.
Die Menschen in Gelbauge, erzähl mir, wer sind die verrücktesten Typen in Polis?
Die verrücktesten Typen in Polis? Ich glaube, der verrückteste Typ in Polis ist noch gar nicht drangekommen. Doch, er kommt ganz kurz dran in Gelbauge. Der kommt aber dann exzessiv dran in der Fortsetzung.
Dann klingt es nach einem, von dem du noch nicht so viel sagen kannst.
Ich kann so viel dazu sagen, dass er eine sehr eigene Ansicht auf die Welt hat und einfach ganz anders ist als die anderen Figuren, die wir bisher getroffen haben in Gelbauge. Und auch ganz anders ist, wie die Figuren, mit denen er dann zusammenkommt. Also den stecke ich zusammen mit zwei Figuren, die ich an der Stelle nicht verraten werde. Und den soll man auch ein bisschen komisch beäugen, weil er schon, wenn komisch ist. Also jetzt nicht so, keine Ahnung, Joker, Harlequin, komisch, dass er irgendwie voll das hirnbefreite Zeug macht, das nicht, aber er ist für das, was in Pol ist, wie die Leute sonst drauf sind, relativ komisch. Oder verrückt, in Anführungszeichen. Aber ich überlege gerade, wer der verrückteste Typ in Gelbauge ist.
Einer hat einen Move gebracht, den fand ich ganz witzig, und zwar hat die Regierung dann, die haben ja hier und da ihre Besprechungen und sitzen am Tisch. Und ich weiß nicht, welcher Minister, aber der eine von denen, scheinbar mit dem großen, runden Bauch, pennt einfach während dieser Besprechung. Den habe ich ein bisschen gefühlt.
Ja, der kommt vielleicht auch nochmal dran.
Okay.
Ach doch, ja genau. Also wenn ich jetzt an einen verrückten Typen denke, und vielleicht ist das für mich mehr vom Schreiben her verrückt, oder das ist auch nur eine kleine Nebenfigur, und zwar das ist Helge. Du erinnerst dich?
Helge, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Das ist der Typ, wo Janus und Bartholomäus hingehen, als sie dann zu den seinen Fingern gehen.
Ah, Spoiler. Ja, der mit den wenigen Zähnen.
Ja, und der basiert tatsächlich auf einer echten Person, die ich getroffen habe.
Okay, tell me more.
Und zwar war ich arbeite als technischer Redakteur. Und ich war vorher leitender Redakteur bei einem Technikmagazin, und da war ich zuständig für die Tests von Fernsehgeräten, also ja, von Fernsehern. Und die mussten immer angeliefert werden, und die wurden halt immer geliefert mit so Speditionen. Und das waren halt auch oftmals dieselben Typen, die da kamen, und halt diese LKW-Fahrer-Typen. Und das war eben genau der kam ab und an. Ich habe den alle 2, 3, 4 Wochen gesehen, wenn halt ein neuer Fernseher kam. Und der hatte halt auch wenig Haare, hatte halt so seine Cappy auf und hatte auch nicht mehr viele Zähne im Mund. Aber der war total nett und wollte sich immer unterhalten. Und dann habe ich mich mit dem halt immer unterhalten und dann hat er seine guten 10 Minuten gehabt, ist in seinen LKW gestiegen und ist weitergefahren. Und ich dachte mir, der Typ ist so skurril auf seine eigene Art und Weise, weil er halt einfach ein wenig komisch aussieht, aber total nett ist und dann auf einmal Themen angeschnitten hat, wo du dir denkst, okay, wo bin ich hier? Den wollte ich einfach, der ist irgendwie hängen geblieben, und dem wollte ich so eine kleine Rolle widmen.
Ja, das ist so ein ganz netter, so einer, den will man als Chef haben.
Ja, der ist auch nett, der ist halt so, es gibt einfach so Menschen, finde ich, die sind immer irgendwie permanent fröhlich, sag ich jetzt mal. Die haben immer ein Lächeln auf den Lippen, scheißegal wie die Situation ist, die schlagen dir auf den Rücken und sagen, ja komm, das wird schon. Und ich mag solche Menschen, weil wenn man sich mit solchen Menschen umgibt, dann wird man selbst auch irgendwie gut gelaunt. Also ich mag Menschen, die so einen gewissen Esprit und Elan haben, und das, ich will jetzt nicht sagen, dass der das verkörpert, das wäre falsch, aber er verkörpert eben diesen LKW-Fahrer, den ich da bei der SFD öfter getroffen habe, mit dem ich mich unterhalten habe. Und falls er zuhört, ich weiß nicht, wie du heißt, diese Figur Helge ist dir gewidmet, Helge.
Vielleicht liest das ja sogar, auch ohne dich zu kennen, und dann ja, findet er sich selbst in dem Buch sympathisch. Das wäre doch was.
Oder er verklagt mich.
Na, das glaube ich nicht. Solche Leute, die verklagen keinen, die sagen, ja, scheiße gelaufen.
Oder freuen sich.
Wer sich weniger freut, sind Menschen, die vom Strahlenspeier getroffen werden.
Oh ja.
Ein großer Begriff in Gelbauge. Boom, freue ich mich gerade für meine Überleitung. das ist eine Waffe, die ihr Ziel zum Schmelzen bringt. Ja. Da habe ich mich hier notiert. Welches Spiel hat dich auf diese Idee gebracht?
Boah, ich glaube, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, ob das überhaupt irgendein Spiel war. Wenn ich ans Schmelzen durch den Strahlenspeier denke oder das schreiben muss, dann denke ich vermutlich am ehesten an so 80er-Jahre B-Horror-Movies. Weißt du, wo dann so, keine Ahnung, wie das Ding aus einer anderen Welt, wo dann die Leute auch einfach, weißt du, wo so einfach die Gesichter wegrutschen, oder wo du halt einfach siehst, das sind so handgemachte Effekte. Daran habe ich gedacht, an so Body-Horror aus B-Movie-Horrorfilmen aus den 80ern. Also es ist keine bestimmte Waffe, aber die Grundidee für Gelbauge, also die erste Idee, die ich für Gelbauge hatte, war, was passiert mit einer Welt, wo auf einmal eine Waffe auftaucht, die so übertrieben mächtig ist, dass alle, oder nicht alle, aber dass viele sie haben wollen. Wie würde dieses Gerechtigkeitsgefüge und das Machtgefüge aus den Fugen geraten, wenn das passieren würde. Das war so die absolute Grundidee, die ich hatte zu Gelbauge, wo ich dann halt immer mehr drumherum gebaut habe und drauf aufgebaut habe. Und da ist irgendwie der Strahlenspeier draus geworden. Also ich kann nicht sagen, wann oder wie das passiert ist oder welcher Film oder welche Waffe da die Vorlage war. Aber zumindest war das die Grundidee. Und ich wollte halt diese Waffe nicht nur möglichst mächtig darstellen. Ich wollte sie jetzt nicht übermächtig darstellen, wie, keine Ahnung, eine Atombombe oder sowas, wo alles weg ist. Aber ich wollte sie so abstrakt und mächtig darstellen, dass man so eine morbide, wie soll ich sagen, so einen morbiden Voyeurismus hat, wenn das halt passiert, dass da jemand schmilzt. Und dass es aber auch so widerlich ist, dass es eben widerlich ist, dass es interessant wird. Macht das Sinn?
Das macht Sinn. Aber bei einer Sache musst du mir trotzdem noch helfen, denn ich habe versucht, mir diese Waffe vorzustellen. Und in meinem Kopf irgendwie bringe ich das nicht ganz zusammen. Das ist etwas, das muss man. Es gibt einen Stein, den man einsetzen muss, richtig?
Richtig.
Ich glaube, Sonnenstein oder so.
Nee, ich habe ihn, glaube ich, Energiestein habe ich ihn genannt. Und die Harenae, das lasse ich jetzt mal so stehen, nennen ihn Lichaeschimus Letalis. Was so viel wie bedeutet wie flüssig werden, schmelzen und Tod bringt.
Mhm.
Und das ist der Stein, den du quasi in die Waffe einsetzt. Ansonsten sieht die Waffe aus wie, keine Ahnung, wie du dir halt so eine 9mm Schusswaffe vorstellst, ne? Mit einem Griff unten, mit einer Mündung, mit einem Abzug, mit einer Sicherung, die Leute in der Welt, die den Strahlenspeier benutzen, teilweise nicht verstehen, weswegen sie sich wundern, warum vorne nichts rauskommt. Aber die Steine an und für sich spielen vielleicht auch noch eine Rolle.
Ah ja, auf jeden Fall etwas, von dem man nicht getroffen werden möchte.
Mhm.
Könnt ihr euch auf etwas freuen? Ich freue mich auf die nächste Frage. Also pass auf. Wie fühlt es sich an, zu beschreiben, wie BB Steine formt und schöne Kunstwerke schafft, während man selbst zwei linke Hände hat?
Ich habe das einfach nur versucht zu beschreiben, wie ich mir vorstelle, wie es denn ist, wenn man handwerklich was Tolles vollbringt, obwohl man es nicht kann. Halt auch dieses Gefühl von Stolz, ne? Wenn du irgendwie was, du hast da irgendwie, stell dir vor, du hast da so Gelbstein oder irgendein Material und dann schnitzt du irgendwas draus oder bearbeitest es und am Ende kommt irgendwie, keine Ahnung, was Wiedererkennbares raus, ein Tier, irgendein Symbol oder sowas.
Mhm.
Da wäre ich schon ziemlich stolz drauf. Also ich meine, ein Buch schreiben ist ja schon auch eine Form von Handwerk, klar, aber es ist jetzt nichts, wie du gesagt hast, ich habe zwei linke Hände und 10 Daumen. Ich bin so fingerfertig gar nicht wirklich begabt und deswegen, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich BB diese Fähigkeit gegeben habe. Vielleicht ist das ein Wunschdenken des Autors, dass er das auch könnte.
Wir haben ja jetzt gesagt, das sind eben Steinformer, die drei Dudes, die da loslegen. Und jetzt haben wir hier Gelbstein und es wird geformt etc. Das will ich gerne noch ein bisschen mehr an die Leute bringen. Was kann der BB? Was würdest du dir in Gelbauges Domäne kaufen?
Was ich mir kaufen würde? Ich glaube, ich würde am ehesten vielleicht Schmuck kaufen für meine Frau.
Hm.
Gruß geht raus an die Frau an der Stelle.
Den aus dem Gelbstein, ne, den kann man ja formen, schnitzen, hast du gesagt. Da kannst du schöne Dekorationen machen für zu Hause.
Ja.
Und eins, das macht er ja besonders gut.
Spielst du auf die Käfer an?
Oh yeah.
Die Käfer sind tatsächlich nur so eine. Das habe ich mir quasi nur ausgedacht, damit BB eine Erinnerung an seine Mutter hat. Seine Eltern spielen ja gar keine allzu große Rolle. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn du jetzt anfangen würdest, sowas so Gelbstein zu formen oder halt irgendwas mit den Händen zu machen, was würdest du vermutlich am ehesten machen? Wahrscheinlich irgendwas, was rund ist, ne? Weil sich das gut in den Händen anfühlt und so. Und da kam ich eben auf die Idee mit den Käfern. Und die führt ja dann auch später zu was anderem, was BB formt, was eine ganz ähnliche Form hat.
Mhm.
Knick, knack, zwinker, zwinker. das hat dann quasi so eine doppelte Bewandtnis, diese Käfer.
Okay, aber wir haben Käfer, wir haben Schmuck, wir haben einfach schöne Sachen für zu Hause.
Ja, im Prinzip ist es Nippes. Ich habe mir das halt so vorgestellt, im Ödland ist es so, dass es viele fahrende Händler gibt. Und die haben ihre Routen, die fahren durchs Land, das ist wie so eine Art Netzwerk. Und wenn du jetzt irgendwie so draußen in der Pampa wohnst, da hast du keinen Supermarkt oder du hast jetzt nicht so viel. Du musst halt mit dem arbeiten oder leben, was du dort hast. Und dann kommen halt ab und an die Händler vorbei und dann tauschst du dies für das und guckst halt, was sie so dabei haben und kannst halt eben auch dein eigenes Zeug verkaufen. Und wenn die dann halt ab und an mal, ne, Gelbstein geschürft haben und haben die dann verarbeitet, dann haben die damit halt einen ganz guten Taler gemacht, sag ich jetzt mal. Weil so Nippeskram mag ja irgendwie jeder. Nicht jeder mag denselben Nippes, aber schön mit schönen Sachen staffieren wir uns doch alle gern aus, oder?
Ich denke, ja. Man kann ja vielleicht auch schönen Bilderrahmen machen aus Gelbstein, ne? Und ich hänge sehr gerne Bilder auf.
Man könnte auch einfach so größere Sachen machen. Also ich habe ja schon an so Figurinen und Schmuck gedacht, was eher klein ist. Aber ja, mit einem großen Brocken könnte man auch irgendwie was Großes machen.
Ja. Was auch groß ist, so habe ich es mir zumindest groß vorgestellt, ist Polis, der Ort der Handlung.
Mhm.
Du hast damit einen eigenen Ort erschaffen, mit einer Historie, Kultur und Regierung. Mhm. Und findest du, dass die Regierung in Polis einen guten Job macht?
Also ich finde, dass die Dianetta, das ist die Regentin, die ist noch relativ jung, dass die für ihr Alter eigentlich einen ziemlich guten Job macht. Ich finde auch, dass sie ist eine sehr offene Person. Sie ist eine Person, die von so Traditionen Abstand nehmen will, die einfach so ein bisschen offener sein will, weil ihr Vorgänger halt relativ, wie soll ich sagen, nicht zugeknöpft, aber der war halt relativ streng. Und sie will das Ganze einfach ein bisschen lockerer machen und ein bisschen progressiver. Und ich persönlich denke, dass Dianetta einen guten Job macht. Auch die Entscheidung, die sie später fällt, die dann Einfluss auf die ganze Geschichte hat, die hätte ich vermutlich auch so gefällt. Weil es macht ja irgendwo Sinn. Und ansonsten würde ich sagen, dass es gibt in der Regierung schon ein paar Leute, das sind gute Männer und gute Frauen. Aber es gibt natürlich auch ein paar faule Eier. Und ich sag mal so, solange die Regierung einen Job macht, der gut genug ist, dass es den Leuten gut geht, dann ist ja alles in Ordnung. Aber die Frage ist, geht's den Leuten gut?
Das ist die große Frage. Über die Dianetta, da habe ich auch schon mal ein paar Worte drüber verloren, über sie.
Mhm.
Im Tintenliebe-Podcast, da warst du ja auch schon zum Interview.
Ja.
Deswegen senden wir mal kurz Grüße dahin. Wer mehr zu ihr erfahren möchte, der sollte vielleicht da mal vorbeihören. Andernfalls,
Link in den Shownotes. Ja,
andernfalls einfach Gelbauge lesen.
Ja.
Wir haben schon vorhin gehört, Gelbauge, damit ist es nicht vorbei. Es wird mindestens eine Trilogie. Wie viel Platz sollen wir uns in unserem Bücherregal freihalten?
Es wird eine Trilogie geben. Und es wird dann, ich bin jetzt mal so, ich behaupte jetzt einfach mal noch mindestens 3 Bücher mehr. Ich würde jetzt mal aus dem Stand heraus mit 8 Büchern rechnen. Hau ich jetzt einfach
das
mal
so eine Zahl Ansage. In den Raum.
Kann natürlich sein, dass es am Ende noch mehr werden, weil ich wie soll ich sagen, ich hab schon eine Idee über die Trilogie hinaus. Und ich persönlich mag es, wenn Geschichten, ganz egal, ob es jetzt Filme oder Serien oder Mangas oder Animes oder was auch immer ist, wenn die quasi ihr Setting hernehmen und dann gibt's, weiß ich, vielleicht einen Zeitsprung oder die Figuren ändern sich, es gibt einen neuen Cast an Hauptfiguren und wenn du dann quasi in derselben Welt weiterleben kannst, aber mit einem anderen Fokus. Und je nachdem, wie viel Ideen mein Hirn für diese Welt noch ausspuckt, und mein Hirn ist da sehr, sehr produktiv, weil ich denke, dass in dieser Welt ziemlich viel geschichtlich zu holen ist und möglich ist. Und auch wenn man da ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, dann glaube ich, dass ich da noch ganz, ganz viele Ideen hervorkramen kann. Also nicht so von wegen Cashcow, ist ja keine Cashcow, aber so Cashcow melken und gucken, wie viel ich erzählen kann. Nee, sondern mehr so, was reizt mich dran? Was will ich noch erkunden? Wo geht noch was? Was liegt vielleicht jenseits des Ödlands? Das weiß ja keiner. Ich auch nicht. Und dass man das dann einfach ergründet. Wenn ich dann Ideen habe, dann werde ich da immer noch weiter Bücher raushauen, weil ich betrachte diese Trilogie jetzt, die jetzt gerade am Entstehen ist. Ich schreibe gerade an Band 3. Wie soll ich sagen? Das ist für mich so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich habe dann Bock auf Band 4, wo dann quasi alles aus Band 3 auserzählt ist, wo ich dann darauf wieder aufbauen kann.
Gelbauge, eine ganz große Nummer, hören wir. Also da, ich habe ja jetzt auch, ich glaube, kann ich das verraten, ich habe den zweiten Teil auch schon gelesen.
Ja.
Zumindest, ich sag mal, so eine Arbeitsprobe. Ja, es braucht einen dritten Teil. Und wie du schon sagst, es gibt ja mehr außer das Ödland, da gibt es ganz andere Gebiete, die es noch zu erkunden gibt. Und ja, als Leser fühlt man, dass da noch mehr zu holen ist.
Das freut mich, wenn das auch der Leser fühlt. Ja. Weil es kann ja sein, dass der Autor denkt, boah, in dieser Welt will ich noch alles Mögliche erkunden und ich will das und jedes machen. Und die Leser denken, boah, nee, ich habe jetzt genug von Polis oder dem Ödland, ich will das eigentlich gar nicht. Aber wenn du als Leser sagst, da ist irgendwie gefühlt, ist es nur ein Teil, ich will da noch viel mehr erfahren, dann ist das ja auch genau dasselbe Gefühl, das ich habe. Und ja, es gibt ja noch auch zeitlich gesehen noch viel, was man erzählen könnte. Es spielt ja nicht alles in der Jetztzeit.
Also hau her das Klump jetzt, ich will das nämlich alles wissen. Hau das ja, her.
Es kann sich schon mal drauf einstellen, so Ende des Jahres kriegst du vielleicht wieder Band 3.
Jawohl.
Zum Lesen.
Eine habe ich noch, dann gehen wir zu den tricky Fragen über, wie das bei Lesen und Lesen lassen in Interviews so üblich ist. Die geht auch ein bisschen weg von dem, aber wahrscheinlich beeinflusst das jetzt auch so ein bisschen deine Schreibe, dein Leben. Würdest du sagen, dass du ein Nerd bist?
Klares Ja. Ich bin ein Kack-Nerd. Ich bin jemand, und das mag ich auch bei anderen Personen gerne, dass wenn man kann ja ein Nerd im Prinzip bei allem sein. Ne, du kannst ein Nerd sein für, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Star Wars oder Star Trek. Du kannst ein Nerd beim Schreiben sein, du kannst ein Nerd bei Rollenspielen sein, du kannst ein Nerd beim Tischlern sein, wo du halt richtig tief in eine Sache reingehst. Für mich bedeutet Nerd, jemand ist so interessiert an einem Thema, dass er einfach richtig tief reingeht und dann auf einmal Sachen und Zusammenhänge versteht und sieht, die andere, die kein Nerd sind auf dieses besondere Thema, die nicht sehen. Und deswegen feiere ich, auch wenn irgendjemand anderes, ganz egal, was das für ein Thema ist, da einfach so tief reingeht, dass ich einfach daneben sitze und mich von dieser Energie anstecken lasse. Ne, keine Ahnung, wenn jemand irgendwie total auf eine Band steht und sagt, ah, dieses Lied, das ist eigentlich eine Verbindung zu dem Lied von einem Album von vor 2 Jahren und hör dir mal das Riff an, das ist eigentlich bei dem anderen Lied auch drin. Ne? Verstehst du, wenn jemand so tief reingeht, dass ich mich davon anstecken lassen kann, das gibt mir Kraft und das gibt mir auch Kreativität.
Ja, das Ding ist ja, der Begriff Nerd, das ist so ein Modebegriff geworden. Mhm. Big Bang Theory haben, finde ich, eine gute Aufgabe für die Gesellschaft gemacht, weil Nerd wäre eigentlich immer eher negativ konnotiert mit Mensch mit sau vielen Pickeln und sozial wenig kompetent, ne? Mhm. Und immer nervös und dann nach Hause gehen und sich, keine Ahnung, Umhang anziehen, Kapuze drüber und dann Dungeons and Dragons. Big Bang hat das ein bisschen salonfähig gemacht. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, viel mehr in den Köpfen. So wie du es gesagt hast, wenn sich einer irgendwo reinsteigert oder reinsteigern kann und irgendwas für sich hat, eine Leidenschaft, dann ist er eben ein Nerd. Ne?
Ja, im positiven Sinne. Das stimmt schon, dass das früher halt irgendwie so fast schon eine Beleidigung war. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich.
Warte, ich wollte noch was ausführen und dann kommen wir dahin. Und zwar ist es jetzt, finde ich, so, dass viele diesen Begriff gern hernehmen, einfach vielleicht, weil sie zu wenig Persönlichkeit haben, etc. Aber irgendwie jeder, der sich im Kino diese Marvel-Filme reinzieht, meint, oh, ich bin so ein Nerd. Aber vielleicht ist das auch nur die Sicht des Nerds, um zu sagen, ich bin auch ein viel größerer Nerd als du. Nur weil du Marvel guckst, bist du kein Nerd.
Ich glaube, das spielt damit, dass man im Jahr 2022 durchaus stolz sein kann, wenn man ein Nerd ist. Also wenn man halt wirklich ein Nerd für irgendwas Bestimmtes ist. Hm. Um sich da auch ein bisschen abzuheben. Und da spielt auch meine Frage rein, die ich dir stellen wollte.
Ja.
Du kennst es, wenn Mädels sagen, sie stehen auf Nerds.
Ja.
Was glaubst du, worauf stehen die dann?
Ich glaube weniger, dass die dann eben auf diese sozial Inkompetenten stehen, wie man es halt früher kannte.
Ja.
Ich glaube, die stehen dann auf Typen, die auf dasselbe stehen wie sie.
Ha.
Aber wenn du quasi, weiß ich nicht, erfinden wir jetzt mal ein Szenario, du hast ein Frau macht sich Tinder-Profil, schreibt rein, Nerd, Marvel, Star Wars, bla bla, und jetzt kommst du an und schreibt halt, ich stehe auf Nerds, und jetzt kommst du Nerd an und sagst, ey, Herr der Ringe, Beste, ich feiere das übelst. Und wenn sie Herr der Ringe nicht feiert, dann bist du nicht der Nerd, auf den sie steht.
Ich verstehe.
Ja.
Das heißt, Nerd ist eigentlich nur ein Sammelbegriff für die eigenen Vorlieben.
Ich denke.
Das ist schon interessant. Aber ich persönlich finde jetzt auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, Star Wars oder Marvel oder was auch immer mag, was so ein bisschen Mainstream ist, ist man doch nicht gleich ein Nerd deswegen, finde ich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Mainstream doof ist oder dass man nur auf irgendwas Nerd sein kann, was nicht Mainstream ist, das will ich nicht sagen, aber Star Wars und Marvel zum Beispiel sind doch so im Alltag angekommen, dass es gar nicht mehr nerdig ist, wenn man da drauf steht.
Ja, das Ding ist aber, glaube ich, das ist so eine gesellschaftliche Nummer, weil das ist ja immer noch Science Fiction. Und Science Fiction ist den Nerds vorbehalten. Und der Begriff Nerd ist ja jetzt cooler. Und ich glaube aber auch, natürlich kann man mir jetzt auch widersprechen, und das ist jetzt eine Theorie, die ich freestyle, aber weil wir uns ja im Zeitalter von Instagram und sowas bewegen, wo jeder irgendwas Cooles postet und der eine ist im Kino etc. Und dann sagt halt so ein Marvel-Kinoschauer, was sage ich jetzt, das klingt so wie eine Beleidigung, aber es ist ja keine. Und er sagt dann, ich bin voll der Nerd, weil er sich vielleicht irgendwie selbst erklären muss oder anderen meint zu erklären, warum er sich jetzt diesen Film anschaut. Weil es ist viel einfacher, vielleicht zu sagen, ich bin ein Nerd, ich schaue diesen Film, als zu sagen, ey, ich finde dieses Sci-Fi-Zeug voll cool und deswegen schaue ich das.
Ach so, weil das quasi, wie soll ich sagen, spezifiziert.
Ja, und das entschuldigt es vielleicht auch, warum du da so sehr drauf stehst, als einfach zu sagen, ja, ich stehe da voll drauf.
Was ja auch vollkommen legitim genau. ist, weil Leute ja in den 70ern und 80ern und 60ern und wann auch immer auf irgendwelche Sachen gestanden haben, was ja auch vollkommen okay ist.
Ja.
Aber ich finde dann zum Beispiel, ist es eher jemand, ein Nerd, der irgendwie, keine Ahnung, sich den neuesten Iron Man im Kino anguckt und sagt, ah ja, das basiert aber auf dem und dem Story-Arc aus dem Comic und der ist irgendwie 1972 erschienen und da ist das so und dann hilft ihm aber nicht Thor, sondern es hilft ihm der Superheld. Verstehst du, die irgendwie so in dem Comic drin sind, wo ich dann gerne zuhöre, wo ich mir sage, ach, ist ja interessant, wie sie das umgeändert haben. Das wäre dann für mich so der richtige Marvel-Nerd.
Der Nerd ist also quasi nicht der sich das einfach nur anschaut, sondern der sich auch nach den 90 Minuten dafür interessiert.
Genau, der sich damit irgendwie auseinandersetzt oder vielleicht sogar schon vorher auseinandergesetzt hat,
ja.
Kann ja auch sein.
Ja, genau, aber trotzdem, also der Begriff wird sehr inflationär gebraucht, finde ich. Wenn du sagst, dass du ein Nerd bist, dann kann ich das auf jeden Fall bestätigen.
Auf was bin ich denn ein Nerd?
Ja, keine Ahnung, ich sag's mal so, wir hocken auf Arbeit immer aufeinander und du hast immer ein Anime-Shirt an und ich finde, das spricht schon ziemlich für Nerd. Ich habe auch
Anime. Nicht nur Anime, aber.
Ja, und auch alles. Keine Ahnung, du kannst dich da in alles reinsteigern und vor allem in Geschichten schreiben, etc.
Ja, ich bin Schreibnerd.
Ja, genau. Und sowas. Ich zum Beispiel mag es nicht, wenn man mich als Nerd bezeichnet, weil dieser Begriff für mich immer noch so negativ konnotiert ist. Plus, irgendwie will jeder ein Nerd sein und jeder, der irgendwas macht, ist automatisch ein Nerd, ne? So quasi, ich würde nicht so weit gehen, dass ich mich als so einer bezeichne. Und mein Bruder hat dabei einmal zu mir gesagt, also ich wäre ein Buchnerd einfach, weil ich mich halt so in Bücher reinsteige und viel Bücher lese etc.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, das stimmt.
Das wär jetzt auch so das Erste, was ich gesagt hätte, dass du ein Buchnerd bist, ohne es irgendwie negativ zu meinen.
Ja, und damit konnte ich mich dann irgendwie abfinden.
Ja, weil du könntest dich ja hinsetzen und wenn ich dir sage, oder wenn ich dich fragen würde, was wäre denn jetzt, wo siehst du denn die Stärken von John Katzenbach im Vergleich zu Stephen King? Und dann würdest du dich hinsetzen und würdest sagen, also ich habe von John Katzenbach jenes Cell und sowieso gelesen und von Stephen King kommt das und das vielleicht dran. Na, John Katzenbach kann irgendwie das besser beschreiben, aber der Stephen King macht eine bessere Atmosphäre und dann bist du auf einmal schon der Nerd.
Ja.
Und das könntest du. Und das finde ich geil.
Das war ein schöner Ausflug in die Welt der Nerds. Ich musste diese Frage stellen, weil wir ja da beide, sage ich, wir finden da statt, ne? Ob man jetzt das Wort benutzt oder nicht. Ich würde schon.
Und ich sag dir,
ja.
Ich sag dir noch was, wo wir Nerds sind.
Podcast.
One Piece.
Ja, okay. Das hat sich geklärt. Auf jeden Fall finde ich schön, dass wir darüber gesprochen haben. Gut. Das war auch so die letzte reguläre Frage. Jetzt kommen wir natürlich zu den Rauschmeistern.
Ich habe Angst und ich habe Bock.
Ich trinke einen Schluck Tee. Und jetzt musst du gut zuhören. Nach einer Sauftour findet eine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen war und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, hatte sie das Geldstück schon von Weitem gesehen. Wie ist das möglich?
Sie findet ein Geldstück auf dem Boden. Es gibt keine Straßenbeleuchtung, es gibt keinen Mond. Und sie hat das Geldstück gefunden, trotz dass es zappenduster ist. Dann ist sie...
Ich lese nochmal vor. Nach einer Sauftour findet eine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, hatte sie das Geldstück schon von Weitem gesehen.
Ich glaube, dass diese Frau das Geldstück aufhebt. Sie hat das gefunden. Sie versteht nicht, warum. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Frau selbst gesoffen hat, wenn sie sagt, wenn du sagst, sie kommt, sie sieht das nach einer Sauftour, behaupte ich jetzt einfach mal, dass sie voll getrunken ist. Sie fährt nach Hause, obwohl man betrunken nicht Auto fahren sollte. Und zu Hause zieht sie ihre Schuhe aus, will ins Bett, weil es ist schon spät, ist dunkel. Und dann guckt sie in den Spiegel und stellt fest, dass sie ein Auto ist. Und mit ihren Scheinwerferaugen hat sie es gestern gefunden.
Ist das geil. Ja, okay, akzeptiere ich. Ich löse gar nicht auf.
War das tatsächlich ein Rätsel, das man hätte lösen sollen? Oder?
Ja, das war ein Rätsel. Na, wie ist es möglich? Du hast nämlich angefangen zu interpretieren und deswegen habe ich es nochmal vorgelesen. Und zwar, es ist hellichter Tag.
Ja?
Ja.
Aber hast du nicht gesagt, es ist dunkel?
Nee, ich habe gesagt, nach einer Sauftour findet deine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen ist und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, hat sie es schon von weitem gesehen. Aber ich finde die Autotheorie auch sehr genial.
Ja, keine Ahnung, man denkt halt, weil, obwohl der Mond nicht zu sehen ist, denkt man halt irgendwie, Mond, es muss Nacht sein. Und Sauftour, Nacht, das verbindest du einfach so mit Nacht. Okay, cool.
Ja, habe ich dich dran gekriegt, aber gut, die
total.
Antwort war perfekt. Jetzt pass auf, Gelbauge wird verfilmt und du kriegst einen Cameo-Auftritt.
Boah.
Wo wird man dich sehen?
Man sieht mich auf der Straße, wie ich über die Straße gehe und in eine Möhre beiße.
Aber was für eine Szene, wer ist da noch?
Bartholomäus geht durch die Stadt und entdeckt die Stadt und dann sieht er mich, wie ich über die Straße gehe und in eine Möhre beiße.
Und
in Lumpen.
Vielleicht schaut er in der Szene ja auch einen schönen Schal an und will ihn sich vielleicht kaufen.
Ja, und ich vielleicht berate ich ihn auch, was zu seinen Augen passt.
Sehr gut.
Das mit der Möhre hast du jetzt nicht verstanden, oder?
Nee.
Es gibt, der Peter Jackson baut sich gerne in seine Filme als Cameo ein. Und im ersten Herr der Ringe, in die Gefährten, hat er ein Cameo, wo sie in die erste Stadt nach Bre kommen, wo es regnet. Und du siehst ihn, wie er in Lumpen über die Straße geht und in eine Karotte reinbeißt.
Sowas wissen nur Nerds.
Hallo, ich bin ein Nerd.
Weiter geht's, pass auf. Hättest du Bock drauf, mit dem Schreiben von Büchern Geld zu verdienen?
Ja, der Plan ist, so berühmt zu werden, dass ich mir meine eigene Finca kaufen kann, irgendwo, wo es nicht so warm ist vielleicht. Ach, so in Schweden oder so ist ganz schön, wo ich halt nicht schwitzen muss. Und dann verkaufe ich die Rechte an Hollywood oder wahlweise an einen Streamingdienst, die eine ganz tolle Serie draus machen. Und weil ich so viele Ideen habe, wird die Serie ganz, ganz lang und ganz toll. Und die wird ganz erfolgreich. Und dann lasse ich mich noch am Merchandise beteiligen, weil so haben wir ja vorhin festgestellt, so mit Gelbstein könnte man eigentlich ziemlich cooles Merchandise machen. Es gibt auch diverse Embleme in der Stadt, die man so, ne, auch so auf T-Shirts drucken könnte, da lasse ich mich dran beteiligen. Und dann fließt das Geld und ich schreibe einfach weiter.
Ja, mach halt.
Mach ich, bin dran.
Das habe ich mir auch so aufgeschrieben hier in Klammern mit mach halt, weil ich wusste, dass ein Ja kommt.
Ja. Ich muss nur mal beim Herrn Netflix anrufen, aber ich weiß seinen Vornamen nicht.
Oh, stimmt. Der hat, glaube ich, keinen. Autos haben keine Vornamen.
Vielleicht ist auch Nett sein Vorname und Flix ist sein Nachname.
Und der Sohn heißt Flixbus?
Jetzt wird es aber albern.
Ne? Ja, jetzt wird es albern. Deswegen kommen wir lieber wieder zu den intelligenten Fragen. Welchem Getränk hast du den Kater deines Lebens zu verdanken?
Ich verrate dir was.
Hm?
Ich bin zumindest bis jetzt katerimmun.
Das ist so Sachen, das glaube ich den Leuten nicht, die sagen, ich habe keine Kater.
Ich habe noch, also ich habe, klar habe ich mich schon ausprobiert und hab reingesoffen und war sturzbesoffen. Das, ich glaube, das machen die meisten irgendwie durch. Aber ich schwöre dir, ich hatte noch nie einen Kater. Klar, dass man sich am nächsten Tag irgendwie, ne, so Pappmaul, kennst du ja, hat.
Ja,
oder
das kenne ich sehr gut.
Dass der wegen flau im Magen ist oder so. Aber so einen richtigen Kater, wo es mir hundselend ging mit Kopfschmerzen und ich könnte nur speien den ganzen Tag, habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Ich habe eher tatsächlich, also wenn jemand sowas hat und hat sich mal an jemandem was oder an irgendwas übersoffen, dann ist es ja so, dass wenn man daran zurückdenkt, dass es schon einem schlecht wird, richtig?
Ja.
Und sowas habe ich mit, wir waren 2011, ja, 2011 waren wir in Zypern Urlaub. In Zypern Urlaub mit meiner Ex-Verlobten, die jetzt meine Frau ist, und Freunden. Und da sind wir über die Insel gefahren. Auf die andere Seite der Insel wollten da schwimmen gehen. Und da haben wir Halt gemacht bei einem McDonald's. Und vielleicht weißt du das, in McDonald's in unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche, ich sag jetzt mal so Special Burger, ne, die du nur in diesem Land bekommst.
Ja.
Und in Zypern war das oder ist das, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber damals war das so, der McGreek. Und der McGreek war so ein Burger, der war in so einem Pita drin, in so einer Pita-Tasche. Und da war dann halt die beiden Burger-Patties und Salat und Tzatziki und so war da drin. Nichts Besonderes, habe ich aber ausprobiert, weil ich dort bin. Und irgendwie, entweder habe ich einen Sonnenstich dann gehabt, aber irgendwie ist mir das Ding nicht bekommen. Und auf der Heimfahrt habe ich so kalt geschwitzt, mir war so übel, dass ich dann halt, dass wir ranfahren mussten, ich muss das Ding rückwärts essen. Und wenn ich jetzt an diesen McGreek denke, ich mag Tzatziki total gerne, ich esse gerne griechisch, Pita finde ich total geil, aber wenn ich an diesen speziellen Burger denke, wird mir schlecht.
Mhm. Aber das mit dem Kater, glaube ich, trotzdem nicht. Da mache ich jetzt hier einen offiziellen Aufruf, schreibt es in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob Demilien hier jemals den Kater hatte oder nicht.
Ich würde ja sagen, try me, aber ich will es nicht herausfordern.
Ich beweise euch, dass ich keinen Kater haben werde. Ja, aber ich kenne diese Situation, wo man dann sich komisch fühlt. Ich kenne das auch noch aus Jugendtagen, wenn man in der Disco war. Und dann hört man plötzlich so, wenn man dann irgendwo diese Lieder hört, die damals liefen.
Oh ja.
Ja, dann hat das so einen ähnlichen Effekt.
Ja. Wobei man aber die Lieder ja möglicherweise mit was Gutem verbindet.
Das kann natürlich sein.
Oder man verbindet sie damit, dass man einfach sturzbesoffen war.
Ja, das ist meistens weniger das Gute. Disco, da hat man halt einfach gebechert und war peinlich. Deswegen schüttelt es mich da meistens eher, als dass es mich freut.
Ich war tatsächlich auch das einzige Mal in meinem Leben in einer Disco oder in einem Club, auch auf Zypern. Das war ein Jahr vorher. Ich war mal Reiseverkehrskaufmann, also habe ich gelernt. Und da macht man so Inforeisen. Und Inforeisen als Reiseverkehrskaufmann sind ja Reisen in bestimmte Länder oder Regionen, wo man sich dann halt quasi Hotels anguckt. Also morgens ein Hotel angucken, mittags, abends sich schön einladen lassen, ist ganz schön, ist aber auch viel Stress. Und da waren wir auch in Discos. Und ich weiß noch, dass wir in einer Disco, da war ein männlicher Stripper, das weiß ich noch, und wir haben zu Cut Night Joe Arm in Arm getanzt.
Das sind so Dinge, wo du dann hoffst, dass es da keine Fotos von gibt.
Gibt's keine Fotos. Und eine andere Disco war so, die war in so einem kleinen Ort in Zypern, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, die hatte vorne so eine offene Front, da gingen so die Treppen runter, da hast du so aufs Meer geguckt. Da war ich auch nicht voll oder so, war komplett geil, da waren auch so Stangen zum Tanzen dran. War aber eine normale Disco und haben auch ganz gut getrunken, aber da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran. Und das war auch das einzige Mal, wo ich in der Disco war, weil ich immer gesagt habe, nee, weiß ich nicht, interessiert mich nicht so Disco oder Club.
Nee, heute brauche ich es auf keinen Fall, nimmer, brauche ich nimmer.
Bist jetzt auch ein gesetzter Mann.
Ja, eben. Bin ja schon alt. Letzte Frage. Trommelwirbel. Möchtest du jemanden grüßen?
Ich grüße meine Mama. Hallo Mama. Ich weiß, dass du das hier hörst. Ich weiß, dass du jede Folge von unserem Podcast hörst, aber ich weiß, dass du die besonders hörst, weil ich jetzt ausgefragt werde. Und ich freue mich schon, wenn ich von dir wieder Gemüsebrühpulver aus dem Thermomix bekomme. Ich brauche wieder welches, ist aus. Danke, Mama.
Ich glaube, das waren die schönsten Grüße, die ich jemals irgendwo gehört habe. Miriam Ventus im Interview bei Podcast und Lesen lassen. Bei Lesen und Lesen lassen. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat
viel Spaß gemacht. Wo findet man dich und dein Buch?
Mein Buch findest du oder findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Also ihr könnt in die Buchhandlung eures Vertrauens gehen, könnt sagen, hallo, ich hätte gern Gelbauge. Und dann gucken die in ihren Rechner rein und sagen, ah ja, bestelle ich, kommt dann hoffentlich bald. Und ansonsten findet ihr es auch bei Amazon, bei Thalia online, bei Hugendubel, überall, wo es Bücher gibt. Mich findet ihr als Emilian Ventus Autor auf Instagram und auf Facebook. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite, wo ihr mich kontaktieren könnt. Ja, einfach, ich glaube, mein Name ist so einmalig, wenn ihr den eingebt, dann findet ihr mich.
Ja, und ansonsten hört man dich sprechen bei Podcasts Lesen und Lesen lassen, habe ich gehört.
Richtig, ja, und dann beim nächsten Mal sitzt jemand anderes auf dem heißen Stuhl.
Jawohl.
Wieder, hoffentlich. Obwohl es Spaß gemacht hat.
Von daher, da du heute ein Gast bist, muss ich ja die Folge quasi alleine verabschieden und beenden. Also der Max ist nicht da, ich verabschiede mich alleine, freue mich sehr, dass du als Gast heute hier warst. Die nächste Folge, die kommt am 27. Juli Und bis dahin, zieht euch alles rein, was wir zu bieten haben. Und das Wichtigste ist, hinterlasst uns Feedback. Der Maxe, der heute leider nicht da ist, der freut sich da immer sehr drüber. Ich freue mich ja da auch drüber. Auf Spotify könnt ihr Sterne geben, auf YouTube könnt ihr einen Daumen hoch geben. Eine geile Nummer für uns, da freuen wir uns über alles. Neulich haben wir gesehen, ich glaube, wir haben schon 17 bei Spotify, 17 Bewertungen. Was? Und es ist für mich wie 17.000 Euro auf dem Konto haben. Der Wahnsinn.
Den Erfolg will ich auch haben.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Milian Ventus. Ich und stellvertretend für den Co-Moderatoren wünschen dir beide viel Erfolg mit dem Buch. Und man hört sich.
Ciao, ciao. Wir waren jetzt schon beim Alkoholkonsum und ich würde sagen, wir bleiben beim Alkoholkonsum. Das klingt ein bisschen, als wäre ich irgendwie ein Säufer, aber ich trinke gar nicht so viel Alkohol. Das waren andere Zeiten. Und zwar die Geschichte, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Zuhörer vom Tintenliebe-Podcast wissen, dass ich meiner Frau bezüglich Gelbauge relativ viel zu verdanken habe. Also sie hat mir den Autorennamen gegeben, sie hat mir den Anfang gegeben. Sie ist immer so ein bisschen mein Gegenpol, wenn wir über irgendwas sprechen müssen. Und irgendwo muss ich diese Frau ja kennengelernt haben. Und wir haben uns kennengelernt im Internet, wie das halt die Kids heutzutage und damals schon gemacht haben. Das war 2010. Wir haben uns im Internet kennengelernt, in einem Forum. Und dann war es halt irgendwann soweit. Wir haben miteinander gesprochen, wir treffen uns. Ich komme nach Nürnberg. Ich habe zu der Zeit in der Nähe von Karlsruhe gewohnt. Und ja, ich bin dann nach Nürnberg gekommen und wir hatten dann auch gleich ein Date. Also sie hat mich abgeholt, ich habe mein Zeug abgelegt und dann sind wir erstmal Basis schaffen gegangen beim Burger King. Und weil du halt bei deinem ersten Date nicht gleich komplett reinfressen willst, haben wir uns beide nicht getraut und haben dann nur so ein Burger-Menü genommen mit so einem kleinen Burger und Pommes, den wir dann nicht aufgegessen haben. Das heißt, es existierte keine Basis für das Folgende. Beide waren hungrig und dann sind wir noch in der Cocktailbar, die es leider nicht mehr gibt. Die hatten sehr leckere Cocktails hier in Nürnberg. Und wir haben uns dann da hingesetzt, haben Cocktails getrunken und die hatten auf der Karte einen Cocktail, der nannte sich Terminator. Und meine Augen waren größer als mein Verstand, weil dieser Cocktail war so ein Jumbo, ne, so ein halber Liter. Und in diesem Cocktail war nur Alkohol. Da war Kaffeelikör drin, da war Gin drin, da war Bier drin, da war Wodka drin und noch irgendwie anderes Zeug. Und ich habe das nicht überrissen und habe gedacht, boah, den bestelle ich mir jetzt, ich will das probieren. Und Martin, du kennst es bestimmt, wenn du so ein Getränk vor dir hast und nimmst einen Schluck oder ziehst einmal am Strohhalm und weißt, wenn der unten ist, dann bist du auch unten.
Ja, ja, ich kenne das sehr gut.
Aber du trinkst weiter, weil es ist ja, was willst du machen? Du kannst ja nicht einfach stehen lassen, vor allem nicht, wenn du dafür bezahlt hast. So, und dann war da dieser Terminator und ich trinke und wenn man trinkt und sitzt und dann ist meistens noch alles gut, es ist alles in Ordnung, der Körper ist ruhig und dann musst du aber auf Toilette. Und dann, wenn man aufsteht und geht hoch mit dem Körper und merkt, oh shit, das wird jetzt, der Weg wird länger bis aufs Klo. Und dann bin ich zum Klo gegangen, so gerade wie ich konnte. Hab mein Geschäft gemacht, bin zurückgekommen und dann haben wir bezahlt und da war Happy Hour. Und deren Happy Hour, das war irgendwie eine ganz krumme Prozentzahl, 25%, weiß ich nicht. Und dann habe ich, weil ich ein Gentleman natürlich bin, die Rechnung übernommen. Aber die Rechnung war total krumm, weil durch diese 25%, die man gespart hat, habe ich am Ende einen Preis rausgekriegt von, ich weiß es noch, 32,25. Und ich wollte generös sein und hab dem Kellner zwei Geldscheine hingelegt und hab die ihm gegeben und hab gesagt, stimmt so. Und er sagt zu mir, 32,25. Und ich so, ja, passt schon, nimm das Geld. Und er so, nein, 32,25. Und das ging dann so eine Weile hin und her, bis ich gecheckt habe, dass ich ihm nicht zwei 20-Euro-Scheine gegeben habe, sondern 20 Euro und einen 10-Euro-Schein.
Geizhals.
Und das ging dann die ganze Zeit so hin und her, bis ich mir dann halt das richtige Geld gegeben habe. Und dann hat mich meine Ex-Verlobte und jetzt Frau noch doch mit nach Hause genommen. Und heute sagt sie, sie hat gar nicht gemerkt, dass ich so betrunken war. Also irgendwie habe ich mich ganz gut angestellt. Aber beim ersten Date komplett abgeschossen.
Eine Geschichte wie von Nicholas Sparks geschrieben.
Uns geht's beiden übrigens gut, niemand ist krank.
Sehr gut.